Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Yorkcast, ein Podcast über alles, was uns an Kino bewegt. Es ist ein regnerischer Sommernachmittag und hier sitzen zusammen Leonie, Celine und ich. Ich bin Marvin.
Hallo.
In die Runde.
Hallo.
Genau, und wir sprechen angesichts des wunderschönen Wetters draußen über unsere liebsten Sommer- und Urlaubsfilme. Und ihr hört in der heutigen Folge nicht nur von uns, sondern wir haben auch mal bei ein paar anderen Leuten rumgefragt, was ihre liebsten Sommer- und Urlaubsfilme sind.
Ja, und die
Wie war das?
Und die Spanne ist sehr breit. Also deshalb ist es auch unmöglich, eigentlich eine Folge zu füllen mit allen Filmen, die es gibt, weil es gibt viel zu viele. Aber wir haben eine gute Auswahl im Team, finde ich.
Ja, alle haben das Thema Sommerurlaub irgendwie ein bisschen für sich selber anders interpretiert. Und deswegen haben wir da ganz, ganz schöne Gespräche geführt und über ganz unterschiedliche Filme geredet. Ja, so abwechslungsreich wie der Berliner Sommer. Wow.
Odie. Yeah.
Wir gehen direkt mal ganz weit weg von Berlin, nämlich nach Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Nicht Brandenburg. Wer denkt, dass der Film in Brandenburg spielt, hat echt keine Ahnung von Geografie. und hören ein bisschen was über Roter Himmel.
Vor mir sitzt Patricia. Manche von euch kennen sie vielleicht noch aus der allerersten Folge von unserem Podcast, aber du kannst dich ja selber noch mal kurz vorstellen.
Ich bin Patricia und habe damals mit Leonie eine Folge zu Hamnet gemacht. Und ich arbeite bei der York seit 3 Jahren und ich mache digitales Marketing.
Ja, wir haben dich heute hier, weil wir dich zu deinem Lieblings- oder einen deiner Lieblings- vielleicht auch Sommerfilme fragen wollen. Welchen Film hast du uns denn mitgebracht und warum?
Zuerst eine tolle und schwierige Frage, weil ich habe mehrere Filme und andere Sommer, die ich wahrscheinlich erlebt habe, aber der mir noch hängen geblieben ist, weil der so anfängt, wie ich mir auch einen perfekten Urlaub vorstelle, ist Roter Himmel.
Von Christian Petzold.
Genau, der ist aus dem Jahr 2023. Da habe ich ihn auch geguckt.
Jetzt hast du gerade schon kurz über die erste Szene oder den Anfang des Films geredet. Magst du die vielleicht noch mal so ein bisschen beschreiben und was genau für dich so dieses Sommergefühl gibt?
Ganz am Anfang, also es gibt zwei Freunde, Leon und Felix, gehen in ein Sommerhaus an der Ostsee, damit der eine an seinem Manuskript weiterschreiben kann. Der hat gerade eine Schreibblockade und Felix versucht, seine Kunstmappe für die Uni fertig zu machen. Und dem einen gelingt es ganz gut, abzuschalten, und dem Autor nicht so gut. Und sie fahren halt in dieses Haus, das abgelegen auf einer Lichtung ist. Die haben direkten Meerzugang. Es ist super idyllisch. Es ist auch so eingerichtet, weil das, glaube ich, das Familienhaus ist von Felix' Eltern, und deswegen ist das so halb bisschen eingerichtet und hat auch so einen Plattenspieler. Die haben einen schlechten Empfang, was natürlich dann auch
wer kennt's
ja
nicht.
Genau, aber das ist halt im Urlaub auch sehr romantisch. Ja. Und genau diese ganze Idylle von diesem Haus und aber auch dieser Konstellation, ich klammer jetzt eigentlich immer Leon, der von Thomas Schubert gut gespielt wird, ein bisschen aus, weil der sich nicht so ganz auf diese Idylle einlässt, weil die lernen dann noch, dann kommt noch Nadja, Paula Bär, mit ins Spiel, die ist eine Freundin von der Familie und wohnt dann auch da, und sie lernen dann noch jemanden kennen am Strand, der da Lifeguard ist oder so, und das ist irgendwie so eine Stimmung einer Mischung von Leuten, die zusammen kochen, also die verpflegen sich halt selber, und morgens haben die dann Frühstück im Garten und abends sitzen die noch bei Wein zusammen, und genau, das Einzige, was die Idylle am Anfang zumindest zu stören scheint, ist dann nur Leon. Und es gibt aber dann noch eine drastische Wendung, ist ja auch Petzold, also wäre ja auch nichts ohne Konflikt.
Ja. Also ist das für dich eher so eine Wunschvorstellung, dass du sagst, so einen Sommer hätte ich auch gerne? Oder ist der Film für dich schon auch sehr viel Wahrheit, dass du das Gefühl hast, genau so, also wie so ein typischer Petzold sozusagen ist, dass er irgendwie so eine sehr reale Welt zeigt?
Für mich ist der Film, also den Anfang, den ich jetzt erzählt habe, ist genau das, so wie ich auch schon Urlaube erlebt habe, mit Freunden zusammen. Jeder kommt und geht, wie er will, aber man hat dieses Gemeinschaftsgefühl und keinen Druck. Aber genau, jetzt kommt die zweite Hälfte. Die Petzolder, also das wäre auch kein Petzold wahrscheinlich, wenn er nicht dieses Mystische und auch diesen Konflikt aufbauen würde. Und der heißt ja Roter Himmel, der Film unter anderem, weil es sich ankündigt mit Löschflugzeugen, die über das Haus fliegen. Der Himmel färbt sich irgendwann rot, es gibt Waldbrände und auch eine ganz, ganz wunderschöne Szene ist, wo Paula Bär im Garten steht in so einem roten Kleid und es regnet Asche und man denkt am Anfang sind es Pollen, tanzender Schneeflocken, aber das ist schon dieses, es ist wunderschön die Szene, aber es ist super bedrohlich und ich finde das ein bisschen krass, weil wir ja Waldbrände alleine schon in Brand, also es ist ja wirklich nicht weit weg. Das hat auch was damit zu tun, bei Petzold geht es wahrscheinlich immer auch so um innere Zerwürfnisse und diese Entfernung von der Realität und ich finde das spannend, weil ich kann mich oft, glaube ich, auf Filme sehr gut einlassen, dass ich so gar nicht versuche rauszufinden, was sie am Ende mit mir wollen. Deswegen konnte ich diese erste Hälfte auch sehr gut genießen. Da war wirklich dann nur der misanthropische Autor sozusagen mein Problem, was auch so ein bisschen Foreshadowing ist für das Ende. Mhm. Aber genau diese, ich kann das auch sehr empfehlen, weil es einen ganz tollen Schauspieler gibt, nämlich Langston Ubil, der für mich auch diese Leichtigkeit transportiert und wirklich dieses Zusammenspiel von diesen drei jungen Schauspielern, dieses Ein Sommer voller Unbefangenheit und dieser Romantik, genau, da kann man sich gut reindenken und dann, und ich finde, das ist auch ein bisschen Arthouse, crasht es halt mit einer Realität. Deswegen ja. Finde ich, ist der Film auch total beides.
Würde ich zustimmen. Ja, möchtest du sonst noch irgendwas zu Sommerfilm sagen?
Eigentlich ist das immer schwierig bei dieser Frage, was ist der perfekte? Also man hat wahrscheinlich so viele Lieblingsfilme. Aber wir haben letzten Sommer im Sommerkino als Ferienbeginnfilm Ferris Bueller gezeigt. Also Ferris macht blau. Das ist so ein toller, auch ein toller Sommerfilm. Ich hatte den nur nicht genommen, weil der hat eher diese End-of-School-Vibes und nichts mit einem längeren Urlaub vielleicht zu tun. Also je nachdem, wo ihr seid, gibt es, glaube ich, eine Vielzahl an Filmen, die man gucken kann. Und der hat mich, glaube ich, gekriegt vor dem Sommer noch so ein bisschen. Mhm. Oder wenn man halt so in der Stadt ist und denkt, wow, jetzt nur ins Auto setzen, an die Ostsee fahren und dann.
Ja, Ferris macht blau, der perfekte Urlaubsbeginnfilm.
Ja, genau.
Also könnte man ja ein Double Feature machen mit erst Ferris und dann Roter Himmel.
Das wäre ein spannendes Double Feature, ja.
Okay, alles klar. Dann danken wir dir für deinen Filmtipp und have a nice summer. Eben in Roter Himmel hatten wir Paula Bär und andere, die an die Ostsee fahren. Im nächsten Film, Alle anderen, haben wir ein deutsches Paar, was nach Gran Canaria in den Urlaub fährt. Und zwar geht es hier um Lars Eidinger und Birgit Minichmeier.
Und dazu hören wir ein bisschen mehr von Robin.
Ja, hallo, mein Name ist Robin, genau. Ich war auch schon in der Boulevard Noir-Folge vertreten, kuratiere das Boulevard Noir-Programm im York-Kino jeden zweiten Donnerstag und freue mich jetzt sehr, hier zu sein.
Du kennst dich ja auch mit Summer of New Hollywood aus und unser heutiges Thema ist Sommer. Von daher frage ich dich mal direkt, gibt es denn für dich einen ganz besonderen Film, der dich immer an Sommer oder Sommerurlaube erinnert?
Ein Film, der mir direkt in den Kopf stößt, ist der Film Alle anderen von Maren Ade, 2009. Deutsche Produktion, das war ihr zweiter Spielfilm von gerade mal nur drei Regiearbeiten, die sie bisher gemacht hat. Es ist ein Film mit Lars Eidinger und Birgit Minichmeier in den Hauptrollen. Die spielen ein Pärchen, das es wird nie gesagt, wie lange sie bereits zusammen sind. Es wirkt erst, als wären sie schon länger zusammen, weil sie auch gemeinsam Urlaub machen. So zwischen den Zeilen hatte ich immer das Gefühl, dass sich herausstellt, dass es eher so ein erster großer Urlaub von dem, wo die Beziehung mal erstmal auf die Probe gestellt wird. Also das wird in meinen Augen so ein bisschen offen gelassen. Sie machen Urlaub in auf Sardinien in einem Ferienhaus von der Mutter von dem Charakter von Lars Eidinger und dort geht man so ein bisschen durch den Tag. Es gibt keine feste Handlung. Man ist in den Momenten mit ihnen und sieht, wie sie als Pärchen funktionieren, als eigenständige Personen und was es dort so für Erwartungsdiskrepanzen gibt zwischeneinander. Also ein Film, der ja nach außen, von außen nach Sommerurlaub und Entspannung aussieht, aber doch eigentlich ein sehr, sehr, ja, ich würde sagen, konfrontativ und sehr schwer sein kann.
Mhm. Und gibt es da bestimmte Szenen, die dich irgendwie an Sommer erinnern? Oder also warum hast du dir genau diesen Film ausgesucht? Was macht den für dich so besonders?
Ich finde es ja immer interessant, wenn Filme einen erstmal so ein bisschen auf eine falsche Fährte locken. Und das macht der Film äußerlich, weil er fängt ein Sommergefühl ein, das und auch ein Porträt eines Pärchens, was erst super harmonisch aussieht, total romantisiert und die sind super verspielt, necken sich und man sieht doch eine sexuelle Spannung zwischen beiden, aber man kriegt dann doch sehr schnell mit nach den ersten Szenen, dass da irgendwo eine Diskrepanz herrscht zwischen Erwartung, zwischen dem ungefilterten Ich zeigen wollen und wie das eben auf Ablehnung gegebenenfalls stoßen kann in Momenten. Und das verhärtet sich, das vernarbt sich und irgendwo wird es dann doch immer schwerwiegender, unangenehmer, weil immer mehr Enttäuschungen aufeinandertreffen von beiden Seiten und das zeigt, wie herausfordernd eine Beziehung sein kann in Momenten, in einem Urlaub, von dem erwartet werden soll, dass alles super schön sein soll, dass alles reibungslos läuft, aber genau diese Erwartung, das Setting eines Urlaubes, macht es dann so interessant, weil das die hohe Erwartung ist, die ganz oben steht und die stetig nicht mehr erreicht werden kann.
Fällt dir eine bestimmte Szene ein, vielleicht auch irgendwie durch stilistische Mittel, wo du das Gefühl hast, das ist so, du bist da jetzt irgendwie in diesem Urlaub drin?
Ich glaube, es sind eher diese Zwischenmomente. Es gibt die Momente, die am stärksten, am prägnantesten, am zitierfähigsten in meiner Erinnerung sind, das sind eher so die schweren Momente, die konfrontativen Momente, auch die Momente, die am größten Enttäuschung zwischen den Charakteren hervorrufen. Das sind jetzt weniger Momente, die bei mir ein Urlaubsgefühl hervorrufen, aber es sind eher so diese Zwischenmomente, also allein das Opening. Der Film beginnt damit, wie beide babysitten, jeweils sich mit einem dieser Kinder gerade beschäftigen. Man introduziert ihren Charakter, ungefiltert, verspielt, neckend und man introduziert seinen Charakter sehr still, ruhend, introspektiv und irgendwie ist das auch schon so ein bisschen Urlaubsgefühl, weil der Film mit diesem Bild anfängt, wie die beiden auf zwei Kinder aufpassen, man aber noch nicht weiß, dass sie babysitten. Es sieht aus, als wäre das eine Familie. Und das ist doch schon sehr urlaubsmäßig. Das ist dieser schöne Standard, mit dem der Film anfängt, harmonisch, wo dann eben gezeigt wird, nee, es ist alles ein bisschen anders, wie es scheint. Es sind doch nicht deren Kinder. Und dann fängt eben an, so ein bisschen das Porträt zu bröckeln.
Oft sind ja so Sommerfilme oder Urlaubsfilme irgendwie Eskapismus, vor allen Dingen im Kino. Wie ist es denn bei dem Film? Du hast ja gesagt, der ist schon eher schwerer vom Thema, aber ja, wie würdest du trotzdem, oder was macht der Film trotzdem mit dir?
Wenn ich den Film sehe, dann erinnert er mich sehr an das Gefühl, was es heißt, im Urlaub zu sein und dann auf das reduziert zu sein, was man nun mal mit sich hat. Dann entweder nur sich selbst, seine kleinen Accessoires, Bücher, whatever, oder dann eben die Person, mit dem man dort ist und nichts anderes, nichts, was noch irgendwie gewohnter ist, Zufluchtsorte, an die man sich zurückziehen kann, die man in seinem Alltag hat. Man ist sehr reduziert auf eigentlich die Person, mit der man dann im Urlaub ist. Das spielt der Film eben mit einer sehr bitteren Note aus und was es heißt, dann eben sich damit zu beschäftigen, das ist eher so der gemeinsame Nenner, wo ich sage, da passt auch mein Urlaubsbild mit, aber zum Glück in einem harmonischeren Ausmaß, ja.
Okay, dann vielen Dank für deinen Filmtipp.
Ja klar, sehr gerne.
Und hab noch einen schönen Sommer.
Jo, danke. Ihr auch.
Ich finde, das Thema Urlaub ist nicht immer nur Spaß und Freude, kommt hier schon mal ganz schön gut raus. Also zumindest scheint es so, dass es im deutschen Arthouse-Film eher Probleme offenbart, die, vor denen man sich im Alltag vielleicht versteckt, habe ich den Eindruck. Das ist jetzt meine These. Wie sieht es denn da sonst so aus?
Ich glaube auch so dieses, dass man so den schönen Urlaub immer als so Schleier erstmal hat und denkt, oh, das wird bestimmt total toll. Und dann offenbart sich ja so der Tiefgang und die eigentlichen Probleme von den Figuren.
Ja, und Robin hatte ja auch ganz gut gesagt, dass da ist so eine gewisse Fallhöhe schon im Setting implizit, weil man will ja einen schönen Urlaub haben. Also was könnte dem im Wege stehen, um einen schönen Urlaub kaputt zu machen? Und an sich ist ein Urlaub im Prinzip ja auch für einen Spielfilm das perfekte Mittel, weil wir haben einen klaren Anfang und ein klares Ende. Das Timing ist vorgegeben, die Fallhöhe drin und man ist so aus dem Alltag rausgerissen, dass man irgendwie gleichzeitig sieht, was machen die Personen eigentlich im Alltag aus, aber wie können sie unterschiedlichen anderen Situationen ausgesetzt sein und dann nochmal andere Charakterzüge zum Vorschein bringen. Vielleicht ist das also auch eine gute Gelegenheit nochmal, um über zwei Urlaubsfilme zu gehen, die mir da besonders in den Sinn kommen, nämlich zum einen, um direkt an Birgit Minichmayr nochmal anzuknüpfen, Everytime, der Anfang August in unsere Kinos kommt, also wunderbar zur Urlaubszeit und der spielt zur Hälfte in Berlin, und zur Hälfte auf Teneriffa. Und ja, also ich will den Film jetzt nicht spoilern, aber einen unbeschwerten Urlaub hat man jetzt nicht unbedingt.
Nein, aber dafür ganz, ganz wundervolle Bilder von Teneriffa. Ich denke tagtäglich an diesen Pool am Ozean, wo so das Meerwasser in den Pool reinschwemmt. Ich weiß nicht, ich dachte so, boah, also nicht, dass ich jetzt von dem Film motiviert wäre, irgendwas zu tun in meinem eigenen Leben. Aber wenn irgendwas, dann da war ich so, oh nee, da muss ich auch mal hin. Ich möchte in diesem Pool schwimmen gehen.
Ich hätte gerne dieses Shirt, das sie am Ende tragen, dieses Teneriffa-Shirt. Das sah so toll aus. Ja. Ich bin sehr traurig, dass es kein Merch davon
gibt. Oh. Ruf mal den Verleih an, vielleicht kann man da noch was machen.
Aber auch von Berlin gibt es total viele schöne Bilder in dem Film. Also frühmorgens beim Sonnenaufgang, die Tramschienen entlang und von Hochhäusern und von, ja, ich will nicht zu viel vom Plot verraten, aber auch von Schrebergärten und anderem. Also der Film atmet wirklich auch so sehr, sehr viel Berliner Sommer und die Bilder, die da eingefangen sind, sehen wunderschön aus, was auch daran liegt, dass der Kameramann des Films auch einen anderen sommerlichen Film gemacht hat, nämlich Aftersun und hoffentlich jetzt auch in Zukunft dann doch nochmal was anderes machen darf, was immer sehr, sehr traurige, wunderschöne Sommer- und Urlaubsfilme einzufangen. Aber er macht das auch einfach wirklich so fantastisch, das so zusammenzubringen. Einerseits dieses Wunderschöne an einem Sommerurlaub und Sommersetting mit tiefer Melancholie gleichzeitig zu verbinden.
Ja, und aber auch so, so ein Sommerurlaub, der nicht so glatt gebügelt ausschaut, irgendwie habe ich das Gefühl. Also die Orte, an denen, also sie geht ja nicht nur an der Kamera, aber so die Orte, an denen gedreht wird, sind dann, finde ich, oft nicht so dieses, wir sind irgendwo und im Luxushotel, sondern so, ja, irgendwo da, wo man halt auf diesen weißen Plastikstühlen sitzt. Und, ja, so dieses, dieser bestimmte Art von Urlaub.
Diese die man Getränkeautomat so, ja, allein in einem Hotelhinterzimmer in Teneriffa, ja. Oder auch das ganze Hotel von Aftersun.
Ja, genau.
Ja, das finde ich auch total. Ich habe ja Everytime noch nicht gesehen, deshalb kann ich nur Aftersun jetzt beschreiben. Aber da finde ich es auch so, also es kommt so ein schöner Sommer irgendwie rüber, so ein Sommergefühl rüber, obwohl sie ja auch so viel Zeit in dieser Hotelanlage verbringen und gar nicht so viel von dem Land, Türkei ist es ja, ne? Sehen, aber.
Und eben bei Sophie, also dem Kind, das in Aftersun die Protagonistin bildet, auch so wirklich so lebenskritische Momente, wo man im Urlaub das erste Mal merkt, okay, da sind die älteren Kinder, die verhalten sich so und mein Vater macht dies und das und im Prinzip, weil man eben aus dem Alltag raus ist, alles mit einer anderen Linse ein bisschen sieht und ach, ich könnte über Aftersun eigentlich jetzt, glaube ich, die nächste Stunde reden,
ja,
aber das ist vielleicht nicht gut. Er läuft im Sommerkino tatsächlich nochmal am 12. August. Deswegen, falls es irgendjemanden geben sollte, der aus irgendeinem Grund Aftersun noch nicht gesehen hat, muss an dieser Stelle nochmal die Werbung hier kurz erlaubt sein.
Und wo könnte man den besser gucken als im Sommerkino?
Exakt. Wir haben jetzt über sehr viele traurige Filme gesprochen. Ich würde sagen, jetzt ist Zeit für ein bisschen Gewalt. Hat sich ja perfekt überschnitten. Ihr habt mit unserem Horrorexperten Daniel den Zienlänger gesprochen. Und er stellt ein ganz besonderes Untergenre vor, richtig? Oder wie hat er das genannt?
Ja, wie hat er das genannt? Ich glaube, er hat nicht unbedingt gesagt Untergenre, aber eher so, das ist so ein Trend, den es seit ein paar Jahren
Phänomen
gibt.
Genau. Genau, wir reden von Summerween, dem Phänomen, dass sehr viele Leute gerne Horrorfilme im Sommer schauen. Und ja, ich würde sagen, Daniel erklärt es uns am besten selber.
Wir sitzen, nicht wir, ich sitze jetzt hier mit Daniel. Daniel kennt ihr schon aus der letzten Folge und anderen Folgen auch. Die letzte Folge zu Simply the Worst, große Empfehlung. Daniel, wir reden heute über Sommer und Sommerurlaubsfilme und worüber möchtest du reden?
Ich möchte nicht über einen bestimmten Film reden.
Nein, weil
sondern
das wäre ja langweilig.
Ist voll langweilig. Nein, weil ich bin ja der Horrorexperte und deswegen wollte ich über das Summerween-Phänomen reden, weil es nämlich in der Horrorbranche seit nicht allzu langer Zeit ein Phänomen gibt, dass die Leute im Sommer sagen, es ist Summerween. Statt Halloween im Oktober feiern wir jetzt schon einen gruseligen Festtag im Sommer. Und geht tatsächlich da auf eine Comedy-animierte Serie zurück, die heißt Gravity Falls. Die haben nämlich im Jahre 2012 eine Folge gemacht, die heißt Summerween. Und da haben die so einen Ort gefunden, wo die im Sommer halt Halloween feiern. Und zwar am 22. Juni, um ganz genau zu sein. Und dann machen die halt so.
Das ist der Geburtstag von Meryl Streep.
Oh, toll. Und dann machen die dann halt statt so Kürbislaternen machen die Jack-O-Malins.
Ach so, ist ja auch so Midsommar.
Ja,
also
genau. Also man könnte es theoretisch miteinander verbinden. Ja, und seit so 2-3 Jahren wurde das dann auch medial so ein bisschen aufgenommen, dass die darüber berichtet haben. Und jetzt sind natürlich die großen Konzerne aufgesprungen. Dann kann man so im Sommer auch schon Halloween-Sachen kaufen. Und meine Moderationskollegin aus München, die Creepy Crypt in München macht, auch eins unserer Partnerkinos, die hat auch so in ihrer Story gepostet, Summerween, weil halt viele Leute dann gerne im Sommer so Slasher-Filme gucken. Also zum Beispiel Texas Chainsaw Massacre, Freitag der 13., Sleepaway Camp, das spielt ja alles tatsächlich im Sommer. Texas Chainsaw Massacre ist auch wirklich krasse Sonne. Da war es auch damals sehr heiß, als sie das gedreht haben. Das sieht man in dem Film auch. Aber gerade so Freitag der 13. Sleepaway Camp.
I Know What You Did Last Summer.
Genau, richtig. Das ist auch ein Slasher. Mhm. Der spielt auch im Sommer. Mhm. Und ja, genau. Da das immer so im Sommercamp spielt, wo Teenager dann umgebracht werden. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Nicht, aber es spielt auch im Sommer. Passt es natürlich sehr gut dazu. Viele erweitern das natürlich dann logischerweise mit solchen Filmen wie Jaws, weil der Weiße Hai natürlich auch die ganze Zeit im Sommer spielt, aber auch Piranha ist ein Film, wo ne, ist eigentlich Jaws nur mit kleinen Fischen, das spielt auch im Sommer. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, weil ich habe ja auch einen Podcast, einen Horror-Podcast, einen Creepy-Creep-Podcast, wo wir vor kurzem über The Lost Boys gesprochen haben, so einen Vampirfilm. Und deswegen wollte ich den mal erwähnen, weil meine beiden Co-Hosts kannten den nämlich nicht. Die hatten den bis dahin noch nicht gesehen, was ich super weird finde, weil das ist der absolute Klassiker. Und der spielt halt auch im Sommer in so einer Stadt am Meer, genau, wo dann halt Vampire, also 80s-Punk-Vampire ihr Unwesen treiben. Und der bringt eben auch sehr gutes Sommerfeeling rüber. Und deswegen ist Summerween so der Punkt. Aber es gibt auch neue Beispiele, nur um das mal. Also ich finde zum Beispiel allein schon Sinners mitten im Sommer. Ein sehr gutes Beispiel, Pearl bzw. X von Ty West, die sind ja sehr sommerlich und natürlich, wie schon erwähnt, Midsommar ist natürlich auch ein guter Film, gerade wenn man es jetzt am 22., dann kann man auch so ein bisschen reingehen, deswegen Summerween ist für mich genau das neue Horrorphänomen, damit man den Horror nicht nur in Oktober und in die kalten und dunklen Tage steckt.
Wollen wir denn von Leuten, die abgemetzelt werden in ihrem Urlaub, kommen zu Menschen, die wunderbar tanzen und ganz viel Spaß haben im Urlaub?
Ja, ich finde, der gemeinsame Nenner ist ja, also jetzt, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber um so einen kleinen Übergang noch zu schaffen, ist ja, dass ich glaube, diese Horrorfilme und die Filme, auf die wir hinaus wollen, haben eine Sache gemeinsam, nämlich Camps in großem Teil. Also so diese amerikanischen Sommercamps für Kinder und Jugendliche, die, glaube ich, eine Art von Nostalgie für Menschen aus den USA hervorrufen und für uns, glaube ich, so eine ähnliche Faszination wie halt so American High School sind, weil es so hier ja nicht richtig gibt. Aber das ist halt was man irgendwie so kennt aus Filmen und das so... Oh.
Ja, man ist immer ein bisschen neidisch.
Ja, aber also. Irgendwie, also ich würde es auch überhaupt nicht so wollen, nee, aber ich gucke mir das so an und bin so, boah. Ja, also genau. Halt mein Beispiel natürlich im Parent Trap, ein Zwilling kommt selten allein, damit bin ich aufgewachsen, das ist meine Bibel gewesen. Wobei das natürlich wieder auf einem deutschen Buch basiert, wo die ja auch in einem Ferienlager sind, also doppeltes Lottchen natürlich. Aber das ist ja schon nochmal was anderes. Ja, und entweder werden halt in diesen Camps dann die Leute abgemetzelt, in den Filmen, die Daniel meint. Oder sie machen zum Beispiel Theater, wie in a Theater Camp, eine untergeordnete Form der Sommercamps,
ja.
Die mir sehr viel Spaß macht beim Zuschauen. In Parent Trap finden so schöne Sachen statt wie
da Poker. Genau, da werde ich, ja, und naja, man stellt sich ganz viel Streiche, genau, und naja, eigentlich geht es ja auch immer viel um so Freundschaft. Mhm. Man lernt neue Menschen kennen. Entweder mag man sie oder man mag sie nicht. Oder man ist verwandt mit einem anderen.
Ist ja auch immer dieses schöne, in welchem nicht Haus, wie sagt man das denn da? Die sagen immer Hütten oder
so. Ja, Hütten. So.
Mit wem muss ich mir eine Hütte teilen? das hat ja auch direkt gutes Konfliktpotenzial, weil man sich das ja nicht immer aussuchen kann. Eine Art Sommercamp für Erwachsene, würde ich sagen, gibt es bei Dirty Dancing zum Beispiel.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist schon ein bisschen ähnlich, oder?
Das ist so ein Hybrid. Ja. Das ist eigentlich eine Hotelanlage, aber sie haben lauter Camp Counselors auch.
Ja. Und haben Aktivitäten, wie so für Entertainment. Ist ja auch ein wirklich bezeichnender Sommerfilm.
Ich glaube, ich weiß nicht, ob das so ein großer Exkurs ist, aber das war, bevor Flugverkehr so populär wurde, auch viel üblicher in den USA, wenn ich mich richtig erinnere, dass es deswegen eben all over the country so Resort-Hotels gab. Und deswegen spielt das auch in den 60ern und nicht in den 80ern, aus denen der Film ja kommt. Sorry, das war jetzt vollkommen...
Nein, das ist ein super Fact. Weil, ich meine, Dirty Dancing ist ein absoluter Klassiker. Auch hier wird es ja jedes Jahr irgendwie immer Open Air gezeigt und geht immer wieder. Also es wachsen ja auch immer wieder neue Generationen mit dem Film auf und haben Spaß. Also wir müssen ihn einfach erwähnen.
Ja.
Und ja. Dann haben wir noch, also ich meine, das ist kein Sommercamp, auch kein Resorthotel, aber wenn es um Tanzen, Performances und alles geht, dann gibt es den Sommerfilm schlechthin für dich, Leonie.
Ja. Die Rede ist natürlich von Mamma Mia. Den muss man nicht groß, glaube ich, vorstellen. Jeder weiß, worum es geht oder zumindest, das aber auch eine große Rolle spielt und sehr viel Spaß und Sonne und Strand. Und für mich ist es immer noch der perfekte Sommerfilm.
Du hast die Insel ja tatsächlich besucht, auf der gedreht wurde, ne?
Ja, letztes Jahr erst. Also es war schon lange ein Traum von einer Freundin und mir. Wir haben Mamma Mia bestimmt 20 Mal zusammen gesehen. Und dachten, jetzt müssen wir mal diese Insel besuchen. Und ich kann es wirklich jedem empfehlen, einfach mal da eine Woche Urlaub zu machen, weil der erste Teil wurde halt da ja sehr, sehr viel gedreht und die haben dementsprechend auch sehr viel Zeit auf dieser Insel verbracht, die gar nicht mal so groß ist. Das heißt, es gibt auch sehr viele, immer noch, obwohl der Film ja jetzt schon fast 20 Jahre alt ist oder die Dreharbeiten, gibt es immer noch so viele Locations, die man da besuchen kann und irgendwelche Fotos sieht vom Cast, die da irgendwie auch gegessen, getrunken vor allem und gedreht haben. Also das ist toll, aber ja, es gibt einem wirklich so genau das, was der Film irgendwie auch zeigt. Und deshalb finde ich das toll, wenn man so Filmtourismus machen kann zu solchen Locations, weil es einfach perfekt, also es ist einfach perfekt. Von daher, wenn man ein schönes Urlaubsziel will, wo man einfach nur schöne Erinnerungen an einen heiteren Film hat, ohne viel Drama, dann kann ich Skopelos in Griechenland empfehlen.
Und wenn wir schon bei sonnigen Urlaubsorten sind, würde ich sagen, gucken wir mal nach Großbritannien.
Ja, die Sommerlocation.
Und wir hören uns an, was Ricardo so über seinen liebsten Sommerfilm erzählt.
Hallo Ricardo.
Hi.
Ricardo kennt ihr vielleicht aus der allerersten Folge, wo wir über die Filmkunstmesse geredet haben und Ricardo begeistert von Bugonia geredet hat.
Ja, ich habe mit Robin über Bugonia geredet.
Genau.
Und ja, Robin ist einer der Top-Gäste von des Podcasts jetzt, ja. Aber ich bin
zu. Du auch. Und ja, heute ist unser Thema Sommer. Deshalb fragen wir auch dich, ob du einen bestimmten Film hast, an den du denkst, wenn du an Sommer oder Sommerurlaube denkst. Oder was hast du uns mitgebracht?
Ja, mein Sommerfilm ist Edgar Wright's Shaun of the Dead von 2004 mit Simon Pegg und Nick Frost. Es ist eine Zombie-Rom-Com. Das klingt erstmal nicht nach Sommer, aber für mich ist das der Sommerfilm. Um darüber zu reden, muss ich eine kurze Geschichte erzählen. Das ist Sommer 2008 in Mexiko. Ich habe Denguefieber. Wir nehmen das hier ein bisschen mit Humor. Es ist, aber ja, es ist ernst. Ich hatte Glück, das hat leider nicht jeder mit Dengue, aber ja, jedenfalls. Mein bester Freund Diego hört davon, von meinem Denguefieber, holt ein paar Filme aus einer DVD-Videothek für mich und steht damit vor der Tür meiner Eltern. Und ja, zu Dengue gehört diese, dass man ständig wegdriftet und wieder zurückkommt. So, ich lege in Shaun of the Dead ein, stelle ihn auf Repeat und der Film läuft tagelang. über 20 Mal vielleicht habe ich den Film gesehen, manchmal wach, manchmal halb in Fieber. Und ja, ich habe keine Ahnung, was Diego am Ende an Manngebühren bezahlen hat, weil ich glaube, das ist zu viel für den Tagen. So ja, Sommer-Eskapismus für mich ist ein Jukebox, die Queens Don't Stop Me Now spielt, wenn ein paar Freunde gegen Zombies kämpfen, die in der Winchester Pub eindringen wollen. So die Szene, Sean, Simon Pegg und seine Freunde haben sich in ihren Stamp-Pub, die Winchester, gerettet. Ein Zombie kommt trotzdem rein und genau da springt zufällig die Jukebox an und spielt Don't Stop Me Now von Queen. Und ja, sie kämpfen mit Billard Cues, exakt mit Rhythm Music. Und ja, ich fand das richtig schön. Und ich bin kein Zombie- oder Horrorfilm-Mensch, das ist Daniel für uns. Und, aber für mich, ja, Shaun of the Dead ist witzig, originell und ein absolut rewatchable Film. Und es ist ein Film über Freundschaft und meine Erinnerungen über diesen Film auch sind über Freundschaft. Und dieses Gefühl, das ist für mich ein Sommerfilm.
Sehr gut, das ist eine sehr besondere Erinnerung auf jeden Fall. Hast du den denn mittlerweile auch nochmal geguckt, wo du nicht Denguefieber hattest?
Mehrmals. Shaun of the Dead, immer noch empfehlenswert, Denguefieber nicht so.
Okay. Hast du bestimmte Szenen, wo du so ganz besonders irgendwie auch so an Sommer denkst? Also auch wenn der Film jetzt besonders ist in der Auswahl, aber
es ist irgendwie auch hat viel Summer-Vibe, weil es ist ja in England, aber alle tragen Shorts und es ist so sonnig. Mhm. Ja, die Szene im Supermarkt bevor und nach diesem Zombie-Outbreak für mich hat ein bisschen das Gefühl von Sommer. Sie spielen auch in die Backyard, sie werfen Vinyl-Disc und das, ich habe das nicht gemacht, aber ja.
Ja, sehr gut. Es gibt ja auch immer, also es gibt ja auch tolle Sommerfilme, die eher zu Hause spielen, also wo man gar nicht jetzt groß in die Ferien fährt oder so. Da könnte das ja auch ein bisschen mit reinspielen, dass sie einfach Zeit verbringen.
Ja.
Ja, super. Vielen Dank für deine Auswahl. Möchtest du sonst noch irgendwas sagen zu Sommerfilmen?
Nein, vielen Dank. Okay.
Ja, Edgar Wright und Shaun of the Dead, kaum zu glauben, dass das schon über 20 Jahre her ist. Oh. Ich finde trotzdem, Scott Pilgrim bleibt sein bester Film. Aber ich freue mich, dass Ricardo so viel Spaß mit Shaun of the Dead hat.
Ja, und so oft hintereinander.
Ja.
Ja. Eine einzigartige Erfahrung, würde ich sagen.
Wie ist das eigentlich, Mamma Mia 20 Mal gesehen zu haben, wo wir bei oft...
Also...
Gibt es noch neue Elemente?
Es wird nie langweilig, finde ich, weil man ja einfach... Das ist ja wie, wenn man seine Lieblingssongs hört. Es wird ja irgendwie auch nicht langweilig. Das heißt, dadurch, dass so Musicals ja einfach viel aus Musik und Performances bestehen, kann man auch selber einfach immer wieder mitsingen oder tanzen. Ja, also ich habe immer wieder Spaß dran. Und letztes Jahr haben wir es ja auch bei uns im Sommergarten gezeigt, nach unserem legendären Meryl Streep Contest. Und auch da war es toll. Also egal wo, egal wie groß, egal wie klein, es geht immer.
Apropos Sachen, die immer gehen, Studio Ghibli-Filme sind ja auch was wir immer wieder zeigen. Dieses Jahr zur großen Wiederaufführung Chihiros Reise ins Zauberland im Neutransfer. Wir sprechen heute aber über einen anderen Film, nämlich über Kikis Delivery Service. Ich habe den deutschen Titel vergessen.
Kikis kleiner Lieferservice.
Wir sprechen über Kikis kleiner Lieferservice und dazu haben wir Lea eingeladen, die uns verrät, was sie an diesem Film so toll findet.
Der nächste Gast ist hier. Wer bist du und was machst du so?
Hallo, mein Name ist Lea. Ich arbeite seit 2019 bei der York und bin in unserer Verwaltung tätig und mache auch, echte Kenner haben mich vielleicht schon mal in der Twilight oder Wicked-Folge gehört.
Aha. Recurring und Guest.
Richtig, mein drittes Mal nun.
Wir haben dich ja gefragt, bei welchem Film denkst du so richtig an Sommer oder Sommerurlaub? Und du hattest einige Ideen, aber worauf hast du dich denn jetzt festgelegt? Worüber möchtest du heute mit uns sprechen?
Ich habe mich festgelegt auf Kikis kleiner Lieferservice aus dem Jahr 1989 von Miyazaki und auch ein Studio Ghibli-Film oder Ghibli, je nachdem wie streng man ist. Es geht gar nicht explizit so sehr darum, dass es, also der Plot ist nicht sommerrelevant. Okay, in Kikis kleiner Lieferservice geht es darum, dass Kiki eine kleine Hexe ist, beziehungsweise eine kleine Hexe werden möchte. Sie ist 13 und Hexensein ist ein angeborenes Talent, was man hat oder nicht. Und wenn man Hexe werden möchte, muss man in seinem 13. Lebensjahr ein Jahr sein Zuhause verlassen, in eine andere Stadt fliegen und dort quasi die Stadthexe sein. Und die meisten Hexen haben irgendwie eine Profession, die sie besonders gut können. Und Kiki entscheidet sich dazu, dass es jetzt ihre Zeit ist, ihre Stadt verlassen, ihr Zuhause zu verlassen. Und macht sich alleine mit ihrer Katze Gigi auf den Weg und sucht sich ihre Stadt.
Was für Bilder sind da in dem Film so besonders präsent, die für dich Sommerfeeling haben?
Als Kiki sich entscheidet, loszufliegen, sucht sie explizit nach einer Stadt. Sie möchte eine Stadt mit einem schönen Glockenturm und sie möchte eine Stadt am Meer. Und man sieht dann, wie sie langfliegt und sich ihre Stadt aussucht. Und sobald man eben diese Stadt sieht, es ist halt so ein sehr überall ist Pflasterstein und es ist keine richtige Insel, aber es sieht ein bisschen inselig aus, ehrlich gesagt. Es ist so eine Küstenstadt und alles ist ganz, die Gebäude sind ganz alt und es ist meines Erachtens nach Sommer, weil auch alle Kinder die ganze Zeit auf der Straße unterwegs sind. Es gibt diesen riesigen Glockenturm und es ist immer schönes Wetter und überall sind immer Möwen und man hört immer Meeresrauschen.
Sie kommt unter bei einer Bäckereisfamilie und muss sich ja irgendwie über Wasser halten und muss ja irgendwas bieten als Stadthexe, weswegen sie dann einen Lieferservice aufmacht.
That is child labor.
Indeed, das ist Kinderarbeit. Und darum geht es tatsächlich auch in dem Film, dass es Kiki auslaugt und fliegt dann immer durch die Stadt. Und anfangs ist Kiki sehr fokussiert auf ihren Lieferservice und sie fliegt den ganzen Tag nur über die Stadt los, bringt den Leuten irgendwelche Pakete, Essen, Geschenke, kommt wieder nach Hause. Und was mich besonders an Sommer erinnert, ist, es gibt eine Szene, wo Kiki das erste Mal einen Auftrag zu Fuß macht, also nicht auf ihrem Besen. Sie läuft mit ihrem kleinen Päckchen von der Bäckerei los und einer kleinen Karte. Und dann gibt es so eine Szene mit schöner Musik unterlegt, wo Kiki einfach durch die Gassen läuft und sich umguckt. Und sie endet bei einer großen Treppe mit Geländer direkt am Meer. Und dann flattert halt so ihr Kleid und ihre Haare und ihre Schleife im Wind. Und die Möwen krähen. Was machen Möwen? Krähen sie? Zwitschern sie? Sie Möwen? Die Möwen Möwen? Die Möwen krähen, schreien. Die Möwen machen Möwengeräusche. Ja. Also man merkt, dass es auch für Kiki ja irgendwie eine Art nicht direkt Urlaub ist, weil sie muss ja arbeiten, sie möchte ja eine Hexe werden. Aber es ist halt auf dieses eine Jahr begrenzt. Sie kann theoretisch danach in der Stadt bleiben, aber sie ist da auf Zeitlimit. Und diese ganze Stadt sieht halt sehr urlaubig und schön aus. Und all diese Leute haben keine echten Probleme natürlich, weil es ist auch ein Studio Ghibli-Film. Deswegen, alle Menschen haben ein schönes Leben und alles ist sehr whimsical. Ich hatte immer so sehr das Gefühl, dass diese Stadt, obwohl man natürlich nicht weiß, ob Kiki da bleibt oder nicht, das bleibt dann offen. Man sieht am Ende nur, dass sie sich auf jeden Fall auf einmal mit allen Kindern angefreundet hat und sie sehr eine gesunde Work-Life-Balance hat.
We love that.
Habe ich das immer sehr mit diesem Gefühl verbunden, wenn man an einem Urlaubsort war, egal ob man vor allem als irgendwie, wenn man sehr jung war, aber wenn man in seinem Leben an einem Urlaubsort war, wo man weiß, es war halt nur ein temporärer Ort, an dem man war. Und man verbindet total viel schöne Momente und total viel schöne Erinnerungen mit diesem Ort. Aber man weiß, man realistisch gesehen wird man nie wieder da sein. Weil natürlich kann ich jedes Mal auch noch im Urlaub wieder hinfahren. Aber es ist auch nicht das Gleiche. Und es ist so dieses, man ist zum ersten Mal an einem Ort, der einen total mitgenommen hat und irgendwie sehr bewegt hat. Und dann immer dieses Gefühl damit assoziiert. Und deswegen, es ist auch sehr ein Film, der mir viel Fernweh gibt. Dieses melancholische Fernweh nach einem Ort, den man nicht mehr hat. Aber auf eine schöne Art. Also nicht, dass man irgendwie da sitzt und denkt, ich wünschte, mein Leben würde sich dort abspielen. Sondern es war genau richtig, wie viel Zeit man da verbracht hat, damit man immer diesen einen Timeslot hat und denkt, das war ganz toll, weißt du noch, damals.
Take life easy and slow, 'cause you only live once. YOLO.
YOLO. Und das ist doch ein gutes Abschlusswort, oder? Ja, das hat sie so schön erzählt, fand ich.
Ja.
Ganz viel auch so Nostalgie, glaube ich, mit so Kindheitserinnerungen und ja, einfach so bestimmte Bilder, die sich irgendwie bei einem einprägen, die man dann für immer mit Sommergefühlen verbindet, auch wenn der Ort, an dem dieser Film spielt, ja gar nicht real ist und auch nicht irgendwo Reales gefilmt wurde, sondern gezeichnet wurde.
Ja, aber manchmal reicht es ja auch schon so, wenn halt Filme auch einfach sehr sonnig und bunt und so sind. Ne? Das ist ja dann für uns auch schon oft Sommer, auch wenn das
oder für andere halt Leute, weil genau, das für uns kein Alltag
ist. Für uns ist das dann so Eskapismus und für andere Leute ist es irgendwie deren Heimat. Aber ja, ich glaube, das ist auch, deshalb kann man Sommer und Urlaub ja auch so ein bisschen trennen, weil ja auch nicht alle Leute immer im Sommer in den Urlaub fahren oder fliegen. Aber man ja trotzdem einen schönen Sommer, egal wo man es, verbringen kann und sich das ja auch mit Filmen schön machen kann.
Genau. Vielleicht zum Abschluss dann der Pick unserer Programmchefin Claudia, der nämlich passenderweise den Titel Sommer trägt. Sollen wir da reingehen jetzt?
Yes.
Okay, Sommer.
Claudia, an welche Filme denkst du denn, wenn du an Sommer oder Sommerurlaube denkst?
Also zuletzt habe ich an Erik Romers Sommer gedacht. Das ist ein Film aus seinem letzten Filmzyklus. Der hat ja immer so die Filme, die er gemacht hat, zu Zyklen zusammengefasst. Es gibt einen, der heißt Komödien und Sprichwörter. Und es gibt eben die Erzählung der vier Jahreszeiten. Und da gibt es halt den Sommer. Und der Sommer spielt natürlich im Urlaub, weil die Franzosen im Sommer immer in Urlaub fahren. Und der spielt in der Bretagne. Und es geht um einen jungen Mann, der wird gespielt von Melville Poupaud in einer seiner ersten Rollen. Und der hat gleich drei Mädchen, mit denen er irgendwie liiert ist. Also er hat eine Freundin, er hat eine Freundin, die soll kommen, also soll ihn besuchen kommen, aber dann lernt er auch noch eine andere kennen. Und wie es halt so ist, und es wird halt wie immer bei Erik Romer sehr viel geredet. Und der Film ist total charmant und süß. Ich mag den unheimlich gern. Es gibt noch einen anderen Strandfilm von ihm, der heißt Pauline am Strand. Also das ist offensichtlich ein Thema, was sich durch seine Filme durchzieht. Und das ist so ein ganz, da passiert nichts Spektakuläres. Also das ist einfach, der geht an den Strand, der geht mal baden, der geht ins Café. Also es ist eigentlich auch eine schöne Vorstellung von Urlaub für mich, weil es passiert nicht viel. Also es ist einfach so ganz, also es ist so ganz normal, wie man sich auch vorstellen könnte, wie ein eigener Sommerurlaub in der Bretagne ablaufen könnte.
Das heißt, du kriegst immer ein bisschen Fernweh?
Ich finde das reizvoll. Also Sommersonne, Strand, das finde ich reizvoll. Also wenn ich jetzt an Fernweh denke, dann denke ich vielleicht an was Spektakuläreres. Aber ich.
Ja. Also es ist vor allen Dingen das Gefühl, was der Film dann irgendwie immer gibt.
Auch so eine Leichtigkeit, also es ist alles nicht schwierig. Also ich meine, ne, letztendlich liegt da ja viel Konfliktpotenzial in diesen drei Frauen. Trotzdem hat es eine ganz große Leichtigkeit.
Vielen Dank. Als Arthouse-Film klingt das tatsächlich eher ein bisschen fröhlicher, weil wir haben in unserem Gespräch oder als wir über die Folge nachgedacht haben, vor allen Dingen auch an so After Sun gedacht oder The Lost Daughter, also so sehr eigentlich traurige Filme, die im Sommer spielen. Gibt es auch Arthouse-Filme, die im Sommer spielen und schön sind?
Naja, ich finde ja Sommer schön. Da müsste ich jetzt mal nachdenken, ob mir noch was anderes
einfällt. Oder leicht, vielleicht nicht nur schön, sondern so leicht.
Es gibt ja dieses, also das ist jetzt nicht mein bevorzugtes Genre, aber es gibt ja dieses unendliche Genre von Filmen, wo Leute halt wandern gehen. Gut, da geht es natürlich oft auch um persönliche Konflikte, die man irgendwie bearbeiten muss, aber das ist ja trotzdem meistens von der Erzählform her leichter. Ich überlege gerade, also in Frankreich ist ja der Ferienfilm quasi ein eigenes Genre. Also es gibt ja auch die Ferien des Monsieur Hulot, wo halt die Figur von Jacques Tati, Monsieur Hulot, dann halt in die Ferien geht und alle möglichen absurden Abenteuer erlebt. Weil die Franzosen halt dieses, also wahrscheinlich ist es inzwischen auch ein Klischee, aber in den, ne, die Franzosen machen halt ihre Grandes Vacances, das ist im Sommer und da fahren sie halt ans Meer, an den Strand, sonst wie irgendwie hin. Deswegen ist es im französischen Kino, würde ich jetzt mal, ohne sehr lange drüber nachzudenken, sagen, häufig so, dass es einfach leicht ist. Eine leichte Zeit im Jahr.
Ja. Ja. Wir stimmen zu. Danke.
Das war doch wieder mal wunderschön, Claudia zuzuhören, was wir immer wieder gerne tun, weswegen sie häufig hier auch zu hören ist. Und ich würde sagen, wir sind hier eigentlich schon ziemlich am Ende angelangt. Wir hatten am Anfang gesagt, es ist schwer, irgendwie eine gemeinsame Komponente aus all den Filmen rauszunehmen, die heute genannt wurden. Aber gibt es noch irgendwas zum Thema Sommer oder Urlaub oder diesen Film, was wir nochmal aufgreifen wollen?
Ich finde es immer noch ganz spannend, dass wir ja auch jetzt, als wir uns vorbereitet haben, so ein bisschen auch getrennt haben zwischen so Arthouse-Sommerfilme und so mainstreamigere, größere Sommerfilme. Und in so den Arthouse-Sommerfilmen ja oft auch gar nicht so viel passiert, sondern das auch einfach so von so ruhigen Momenten lebt, wo man den Leuten einfach zuguckt, wie sie irgendwie ihren Tag verbringen. Und das ist ja was in so großen Filmen eigentlich nicht vorkommt. Und also ich finde, das sind so zwei total unterschiedliche Ansätze, wie man auch so einen Sommerfilm irgendwie erzählen kann. Und ich mag beides, deshalb könnte ich mich auch nicht entscheiden. Aber das ist was uns ja irgendwie aufgefallen ist, ne? Dass so Arthouse-Filme gar nicht mal so sommerlich und schön sind, aber dann irgendwie doch.
Man kann auch im Arthouse-Film eine gute Zeit im Urlaub haben.
Genau, ja.
Auch wenn es meistens immer mit der Aufarbeitung von schweren Erinnerungen, Traumata und anderem zusammengeht, aber
immerhin vor schönem Hintergrund.
Ja,
genau.
Wenn man es sowieso schon tun muss, dann doch lieber direkt so.
Dann auf Teneriffa.
Ja.
Ja.
Wir haben über viele Filme gesprochen, aber das ist ja bloß trotzdem am Ende eine Auswahl gewesen. Und es wird sicherlich den ein oder anderen Film geben, den unsere Zuhörenden hier heute schmerzlich vermisst haben. Wenn das so ist und ihr diejenige Person seid, die jetzt gerade aufschreit und sagt, warum habt ihr nicht über Call Me By Your Name gesprochen oder über The Lost Daughter oder über diesen oder jenen Film, lasst uns das gerne wissen, weil wir würden wirklich gerne hören, welche Filme euch am Herzen liegen. Schreibt uns gerne eine E-Mail an cast@york.de, das ist C-A-S-T at York und York bitte mit C-K, die einzig korrekte Schreibweise. Dann erreicht uns das und dann freuen wir uns sehr, das zu lesen.
Oder schreibt uns eine Postkarte.
Oder schickt uns eine
Postkarte. Aus dem Urlaub.
Noch besser. Oder ihr könnt uns auch auf Instagram eine Message schicken. Na gut. Sehen wir dann auch. Aber wir freuen uns in diesem Podcast mehr über Postkarten. So.
Ja, wir sind noch nicht im Urlaub.
Mm-mm. Wir können ja vielleicht schon mal verraten, dass wir im nächsten Monat trotzdem wieder in Sommercamp gehen. In gewisser Art und Weise.
Ja.
Und ansonsten wünschen wir allen, die das hören, einen schönen Sommer.
Ob Urlaub oder nicht.
Und wenn ihr in Berlin sein solltet, geht ins Sommerkino. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Der YorkCast ist eine Produktion der York Kinogruppe. Zu uns gehören 14 Filmkunstkinos in Berlin und ein Partnerkino in München.
Unsere Redaktion besteht aus Celine Hochgräber, Leonie Steinhau und Marvin Wiechert. Bei Schnitt und Mischung werden wir unterstützt von John Fischer und unser Cover und Artwork stammt von Lea Fleming.
Unser Disclaimer für jede Folge: Alle Gäste, Hosts und PanelistInnen sprechen hier über ihre private Meinung zu Filmen. Die ist natürlich nicht repräsentativ für das gesamte Unternehmen.
Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert ihn in der Podcast-App eures Vertrauens, bewertet uns und vor allem empfiehlt uns im Freundes- und Bekanntenkreis gerne weiter. Das hilft uns sehr.
Und wenn ihr mehr Filme bei uns sehen wollt oder diesen Podcast unterstützen möchtet, dann denkt doch drüber nach, ob ihr York Unlimited Mitglied werden wollt. Da bekommt ihr für einen festen monatlichen Betrag unbegrenzt Zugang zu Filmvorstellungen, Rabatt auf Snacks und Getränke und noch Rabatt auf Tickets für Begleitpersonen. Mehr dazu findet ihr auf unserer Webseite www.york.de/unlimited.
Und solltet ihr darüber hinaus noch weiteres Feedback, Kritik oder Themenvorschläge für neue Folgen haben, dann erreicht ihr uns am besten per Mail unter cast@york.de.
Das war's und wir sehen uns in 2 Wochen wieder.